Wir sind bei Henry im Podcast und das ist die 6. Folge der 2. Staffel. Ich bin Tobias Ruderer und mit mir ist Irene Suchi. Sie ist Musikredakteurin beim Österreichischen Rundfunk. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Wien und an der KUG Graz. Sie ist Ausstellungsmacherin, Moderatorin, Dramaturgin und Literatin. Hallo Irene.
Hallo Tobias und hallo Henry und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Wenn man sich so anguckt, was du so machst, das klingt nach einem sehr weit gefassten Berufsbild, aber wenn man jetzt genau hinschaut, dann kommt man auf den Verdacht, dass es dir erlaubt, dich in ganz verschiedenen Funktionen immer wieder auch in so Themen hinein zu vertiefen. Ist das richtig?
Ja, und ich würde sagen, ich mache mir von der Musik die Welt auf.
Ja, da bist du bei Henry genau richtig. Lass uns die Welt aufmachen. Diese Woche mit der Suite von Erich Wolfgang Korngold für 2 Violinen, Cello und Klavier. Beim Klavier mit dem Zusatz für die linke Hand allein. Henry zeigt 2 von 5 Sätzen daraus. Das Lied, das ist der 2. Satz, und die Groteske, den 3. Satz. Wir hören mal rein in das Lied.
Ja, also zuerst einmal, dieses Stück ist wunderschön und ich freue mich, wenn ihr das hört. Und ich bin gespannt, ob irgendwer überhaupt hört, dass da nur eine Hand spielt.
Diese Hand, diese linke Hand, gehört nämlich Paul Wittgenstein. Und wir wollen uns diese Woche seine Welt ein bisschen erschließen. Also ausnahmsweise einmal nicht die des Komponisten Korngold, der zwar auch darin vorkommt, aber es geht um die Welt des Interpreten Paul Wittgenstein, ein Pianist, 1887 in Wien geboren, gestorben 1961 in Manassas im Staate New York. Er hat das Werk beauftragt und viele andere Werke für eine Hand noch dazu und insofern kann man ihn auch ruhig Produzent nennen. Darüber werden wir später auch noch mit Irene Suchi sprechen. Lass uns aber vielleicht zuerst mal biografisch weitermachen. Lass uns in seine Familie gehen, nach Wien, wo du ja auch bist, Irene, ins Ende des 19. Jahrhunderts, in den Palais der Familie. Ein sehr reicher Vater, der mit Stahl als Zulieferer auch für Eisenbahn ein wahnsinniges privates Vermögen geschaffen hat. Viele Kinder, waren es 9, ist das richtig?
9 Kinder? Ja, oder 8.
Acht oder 9 Kinder, eins ist gestorben.
Ja.
Mittendrin dieser Paul Wittgenstein, diese Familie war, also kulturinteressiert ist eine Untertreibung. Die waren mittendrin in diesem Leben und alle waren auch sehr musikalisch. Kann man das auch sagen?
Also mittendrin in der Kultur stimmt und stimmt auch nicht. Mittendrin, dass sie wirklich das Hörpublikum Wiens, den Kern ausgemacht haben, aber auch das Kunstpublikum Wiens. Ihr Umsatz, ihre Ankäufe bei der Wiener Werkstätte haben diesen Verein zum Beispiel getragen. Sie haben die Sezession getragen. Karl Wittgenstein ist der große Sponsor der Wiener Sezession. Also einerseits ja, mitten im Kulturleben und jetzt kommt das andererseits. Der Vater gibt die Losung aus, meine Kinder können noch so begabt sein, in die Kultur werden sie beruflich nicht einsteigen. Und das bringt die drei ältesten Söhne eigentlich dazu, sich umzubringen, unter ein bisschen ungeklärten Umständen, aber doch mehr oder weniger. Die macht er todunglücklich damit, weil die alle so hochbegabt sind. Die spielen Instrumente und Geige, Klavier und die komponieren und müssen ihre Kompositionen unter den Teppich schieben, wenn die Mutter hereinkommt. Also einerseits diese Dominanz der Musik, der Vater spielt mit der Mutter in einem ganz innigen Duo, so finden die ihre Beziehung und andererseits dann das Verbot, sie müssen dann doch alle Jus oder Wirtschaft studieren.
Ist das Frage von Schichtzugehörigkeit? Also ist diese Musik privat seiner Schicht angemessen, aber diese Profession, da mittendrin zu sein, ist eine andere soziale Ebene?
Ja, wahrscheinlich.
Ja?
Ja. Und dann wird der Vater aber doch weich nach den ersten Selbstmorden, nach diesen ersten 3, und sagt, seine 2 jüngsten Söhne dürfen in die Schule gehen, in eine öffentliche Schule, und dürfen auch machen quasi, was sie wollen. Und das ist der Paul, das ist der zweitjüngste, und der jüngste ist der Ludwig, der berühmte.
Der berühmte Sprachphilosoph, der nach England gegangen ist. Und später ganz, und wenn man sich die Sachen von dem Ludwig durchliest, dann ist da so eine Kalkheit in seinen Sätzen und auch manchmal so eine lakonische Art, über so das menschliche Dasein zu schreiben, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, der hat es irgendwie geschafft, zu verstehen, was da passiert ist, und so, sich so ein bisschen davon zu distanzieren, aus, von dieser Familiensache, denke ich manchmal. Also irgendwie die Welt zu verstehen, wo so viele Tragödien passieren, auch familiär, und trotzdem noch so diese großen Fragen zu stellen, da gehört wahrscheinlich auch einiges dazu.
Ja, ich bin überhaupt keine Philosophin und ich komme so von der Biografie, und es wäre natürlich wirklich, es gibt sicher Studien dazu von der Nicole Immler, wie weit das in der Familie Erlebte bei Ludwig auch in seiner Philosophie sich niederschlägt.
Vielleicht ganz kurz an euch da draußen, die ihr zuhört. Es gibt in der Henry-App und auf der Webseite die Shownotes. Das sind unsere Anmerkungen zum Podcast, oft mit Links. Da gehen wir auf Namen und Begriffe ein, die auch hier in diesem Gespräch fallen. Also entweder nach dem Hören einfach mal den Würfel drehen, wenn ihr in der App seid, oder einen kleinen Besuch machen bei henry-recommends.com und von da aus weiterentdecken. Zum Beispiel Wiener Sezession, Ludwig Wittgenstein, dieser Bruder von Paul. Es fallen sicherlich noch weitere Namen aus der Zeit, und wir bieten euch die entsprechenden informativen Links.
Ja. Ludwig spricht auch über die Musik, und da erfährt man, was in der Familie über die Musik gesprochen worden ist, nämlich Beethoven ist ein Gipfel und Mendelssohn ist nur eine Hochebene. Also solche wirklich ein wenig, wenn ich respektlos bin, seltsame oder sogar dümmliche oder so, auf jeden Fall sinnlose Wertungen, ja, die er da einführt, aber wo man sieht, was waren die Ideale dieser Familie, also Beethoven. Mhm.
Und jetzt sagt dieser Paul, ich will Pianist werden. Wann entscheidet er sich dazu? Er ist 1887 geboren, mit 20, 18, oder wann war das ungefähr?
Ja, er debütiert ja noch mit zwei Händen. Ja. Und dann geht er in den Ersten Weltkrieg, freiwillig.
Wird getroffen.
Wird sehr bald getroffen, sehr früh in den ersten Wochen. Und schreibt wiederum relativ lakonisch. Ich glaube, das war ein sehr lakonischer Familienstil. Dass er verwundet sei, wird dann eben ausgetauscht im ersten verwundeten Austausch des Ersten Weltkrieges, wo der Otto Bauer dabei war und ich glaube der Hermann Leopoldi, das muss eine lustige Gruppe sein.
Die beiden kannst du
sein.
Für unsere Hörer kurz sagen, was das für Figuren waren?
Der Otto Bauer war ein wichtiger sozialdemokratischer Politiker im Österreich der Zwischenkriegszeit, und der Hermann Leopoldi ist ein feiner Komiker und Kabarettist und Librettist und Textautor. Und natürlich muss man wissen, dass der Paul Wittgenstein als Offizier immer ganz besondere Bedingungen in der Armee hatte. Nicht? Die waren ja, es war eine eigene Beherbergung, ein eigener Status, eigene Behandlung, selbst wenn sie in Gefangenschaft gerieten. Also die Freiwilligkeit ist unter Anführungszeichen zu setzen, und es gehörte wahrscheinlich auch zum Renommee einer gewissen Elite, sich da zu melden. Dann kommt er nach Wien wieder zurück und arbeitet unsäglich hart an sich. Einerseits, dass man es körperlich ihm nicht anmerkt. Da gibt es eben Dokumente, dass er viele Spaziergänge macht, dass er Boxen trainiert, dass er nicht schief wird, dass er diese Balance, diese fehlende ausgleicht. Und dann fängt er zum Klavierüben wieder an. Für ihn ist das Einzige. Und einer der Ersten, der für ihn komponiert, ist der gute Freund der Familie, Josef Labor, der vor dem Wiener Konzerthaus steht. Das war ein blinder Pianist und Organist. Und der erfasst seinen Wunsch sehr bald.
Er wird eigentlich so getroffen, dass man sagen würde, für die Karriere war es das jetzt. Und er hätte die Möglichkeit, wahrscheinlich zurück ins Familiengeschäft zu gehen, den Weg seines Vaters zu gehen oder sich da einen anderen Weg zu suchen. Aber er muss es unbedingt gewollt haben, diese Klaviersache.
Ja, er wollte ein öffentlicher, sichtbarer Mensch sein. Das ist, was er nimmt aus der Familie, und das will der Karl Wittgenstein auch. Der hat ja dann früh mit der Berufstätigkeit aufgehört und war dann, hat dann diese Hochreit, das ist Berlinienfeld, eine riesige Bergkuppe, die hat er bewaldet, hat Landwirtschaft gemacht, hat Häuser gebaut, hat die Jugendstilarchitekten beauftragt, das alles auszustatten. Und der Paul wollte auch eine sichtbare öffentliche, so ein öffentliches Leben führen. Und das kann er nur als Pianist und als Pianist mit Orchester besonders gut. Er will auch nicht nur Kammermusik spielen, darum diese vielen Konzertaufträge. Und dann will er Lehrer sein. Er ist, soweit ich weiß, sein Leben lang ohne Honorarlehrer, sowohl privat wie am Wiener Konservatorium, was heute Privatuniversität Konservatorium ist. Und er hat sich auch beworben an der Wiener Musikakademie und ist dort nicht genommen worden, obwohl er eh gratis unterrichtet hat. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen Antisemitismus, der ja an den Wiener Universitäten extrem stark war, auch vor den Nürnberger Rassegesetzen. Aber letztlich ist diese Sichtbarkeit, ich will ein öffentliches, sichtbares Leben führen, was eigentlich alle in der Familie haben. Auch die Schwestern haben öffentliche Stiftungen für soziale Einrichtungen, für kulturelle. Die eine Schwester unterstützt eine Knabenschule. Also die Menschen in dieser Familie wollen mit ihrem Geld sichtbare Zeichen setzen.
Ja, und jetzt ja? Ist er da, fängt an, wieder aufzutreten, er gibt auch Konzerte, kriegt die ersten Kompositionen. Inwiefern schätzt du ein, dass er diese Sichtbarkeit erreicht hat, am Anfang vielleicht durch diese Sensation, dass da einer spielt nur mit der linken Hand? Und ab wann ist es dann so gewesen, dass man gemerkt hat, er ist trotzdem als Pianist ernst zu nehmen, auch wenn er diese Einschränkung hat? Weil man würde ja am Anfang sagen, das ist ein Kuriosum vielleicht.
Also ein bisschen ist das Kuriosum relativiert, weil es natürlich nicht nach dem Ersten Weltkrieg viele Invaliden gab.
Ja.
Also es gab auch viele Pianisten mit einer Hand, der Sitschi. Es gab da viele, er war nicht der Einzige. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viel mehr Invaliden, auch in den österreichischen Orchestern noch Hornisten mit einer Hand. Das hat sich jetzt natürlich radikal geändert, was auch unser Verhältnis übrigens zur Behinderung beeinflusst. In Amerika ist das ganz anders. Da haben Behinderte viel mehr Vorteile und das Leben ist viel mehr danach ausgerichtet, weil natürlich noch immer es Kriegsveteranen gibt.
Ja.
Wir haben jetzt in Österreich glücklicherweise, der Kriegsveteran ist eine Seltenheit, also vielleicht jetzt die Flüchtlingsströme wieder. Aber also nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Unzahl von invaliden Menschen. Ja.
Und er nimmt ja auch eine ganz besondere Rolle ein. Er ist ja auch eben nicht nur Pianist, sondern Auftraggeber. Man könnte auch sagen Mäzen oder Produzent. Ohne ihn gäbe es ja auch jetzt dieses Werk von Korngold nicht, das wir diese Woche haben. Und genau das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Perspektive, die dein Buch über ihn auch hat, Irene. Also das heißt, der Musiker und Mäzen Paul Wittgenstein. Aber als Auftraggeber war er nicht so einfach, oder?
Ja, also ich forsche sehr gern zu diesen Produzenten und Produzentinnen der Musik, die im Filmgeschäft einen Oscar kriegen und auf gleicher Stufe stehen. Und im Musikgeschäft sind sie, seit wir die Urheberrechtsgesellschaften haben, irgendwie degradiert worden. Noch zu Mozarts Zeiten war der Baron van Swieten als im Jahrbuch der Tonkunst geführt. Und der stand neben Haydn und hat natürlich Wünsche äußern können und Rahmen vorgeben. Und der Paul Wittgenstein steht in dieser Tradition eines Mäzens und Auftraggebers, der erstens einmal viel pianistisch kann, der viel versteht von Musik und der es wagt und der seine Bedeutung so sieht, dass er sich auf die Stufe des Komponisten steht und sagt, wie er das Werk haben will. Und ein bisschen hat er auch, er hat, finde ich, recht, denn ich glaube auch, dass ein Ravel oder ein Richard Strauss oder ein Korngold mit einem ganz dummen Auftraggeber, der nichts von Musik versteht, der nicht Klavier spielen kann, glaube ich auch gar nichts zu tun haben hätte wollen. Also ich sehe das ganz richtig, dass da eine Balance ist. Da ist ein Auftraggeber, der sagt, er braucht ein Konzert mit Orchester. Die Auftraggeber sind ja vor allem, die Aufträge gehen vor allem an Komponisten, die jetzt dann Orchesterwerke schreiben sollen, aber auch Kammermusik. Und er braucht dieses Stück, er kann das und das. Und ich meine, die Musikgeschichte ist voll mit diesen Leuten, die sagen, mein Tonumfang ist das, da habe ich ein bisschen einen Registerwechsel, bitte komponier das nicht zu laut, bitte achte auf, dass diese Töne bei mir besonders schön klingen oder diese Vokale schön klingen. Und das hat der Paul Wittgenstein auch gemacht und er hat dafür gut bezahlt und er hat ein Oeuvre geschaffen und er hat sich und seine ganzen Komponierenden in die Musikgeschichte eingeschrieben.
Ja, Dieses Diktum von Ravel ist ja bekannt, wenn du gerade den Namen erwähnt hast. Da gab es ja diese große Auseinandersetzung, wo der Paul Wittgenstein noch Änderungen vorgenommen hat an diesem Werk. Und dann kam es zum Bruch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Ravel hat irgendwann gesagt, Interpreten sind Sklaven. Und das war dann das Endgültige.
Das dürfte schon eine neue Zeit sein, weil eigentlich bis zu den Urheberrechtsgesellschaften vor 1900 hätte sicher kein Komponist gewagt, so etwas zu sagen.
Ja. Das
Verhältnis zu den Komponierenden, ich glaube, zu Korngold war es immer ganz gut, aber der Erich Wolfgang Korngold war auch ein besonders lieber Mensch, glaube ich, der sehr gut ausgekommen ist mit allem, mit diesem schrecklich mühsamen Vater, der ihn traktiert hat und ganz Wien mit seinen Musikkritiken traktiert hat. Also mit Ravel kam es bei einer Party auch ein bisschen zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Und dann gibt es die Geschichten, dass ein paar Zeitgenossen, die er beauftragt hat, die er bezahlt hat, dass die dann gesagt haben, er sei ein Mensch des 19. Jahrhunderts und sie seien doch schon im 20. und quasi, warum spielt er denn nicht alles? Aber man stelle sich doch vor, ein Komponist, also ein Interpret, der permanent nur zeitgenössische Musik einstudieren muss und lernen muss. Wer macht denn das heute? Ja, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Also man kann ihm doch nicht vorwerfen, dass er Beethoven und Bach auch gern hat. Natürlich hat er die gern. Die schweben damals im Musikhimmel und schweben bis heute als große, drohende Wolken.
Und die hat ja auch Wittgenstein selber immer wieder umarrangiert, weil er hat den rechten Arm verloren, er konnte nur mit der linken Hand spielen und er musste sich ja dann diese Welt praktisch wieder aneignen für sein Klavierspiel, indem er sie umarrangiert hat, richtig?
Und das wollte er auch und das hat er sehr kunstvoll und sehr gut getan. Es ist halt wirklich eine große Anzahl von Arrangements von Schubert-Liedern bis, ja, und da zeigt er auch seine kompositorische oder kompositionstechnische Kraft, damit er dieses Repertoire nicht ganz verliert, was er natürlich geliebt hat. Und dann gibt er eben wirklich an sehr viele Zeitgenossen über 40 Klavierkonzertaufträge und die meisten spielt er auch davon und ein paar spielt er halt dann nicht mehr. Prokofjew spielt er nicht. Karl Weigel spielt er nicht, den haben wir dann später mal uraufgeführt. Also ein paar erarbeitet er sich nicht mehr, aber einem älteren Herrn, der einen Arm hat, vorzuwerfen, dass er nicht jedes Jahr ein neues Werk, ein neues Klavierkonzert einstudiert, das finde ich eigentlich ein bisschen ungerecht. Also ich finde schon auch seine Aufgeschlossenheit gegenüber der Zeitgenossenschaft, gegenüber dem Komponieren seiner Zeit, die ist enorm. Auch dieses Netzwerk um sich, also man muss wissen, wo der gewohnt hat in Wien, ein paar Schritte hinter der Karlskirche, also auch ein paar Schritte hinter dem Wiener Musikverein, hinter dem Künstlerhaus, und sein Haus war schon von der Elterngeneration her immer ein Treffpunkt der musikalischen Elite und der Kunstelite. Also Klimt hat dort Deckengemälde und Seitengemälde gemacht, also alle waren dort, von Clara Schumann bis Schönberg, bis Alma Mahler, bis Josef Flabor. Die Philharmoniker waren dort eingeladen.
Richard Strauss war da.
Richard Strauss war da. Das heißt, er hatte auch, die haben ihn beehrt. Brahms war dort und er konnte direkt mit denen einen Vertrag aushandeln und einen Wunsch äußern. Das spricht für beide Seiten. Also ich sehe da keine Hierarchie, ich sehe da eine schöne Balance, die man eigentlich als Ehre zur Kenntnis nehmen sollte in der Musikgeschichte. Und bis jetzt ist mir das fast zu wenig. Also ich schreibe immer wieder der Produzent Paul Wittgenstein und in ein paar Rezensionen meines Buches ist das dann unter Anführungszeichen gestellt worden oder quasi, dass ich das überhöhe. Aber ich wüsste kein anderes oder kein besseres Wort als Produzent.
Und das heißt, für ihn ist diese Doppelrolle erfolgreich?
Es ist halt, also die Kritiken sind teilweise gut. Er wird schon anerkannt als Pianist. Er wird in der Familie vor allem so, also auf Wienerisch würde ich sagen, zur Sau gemacht. Es ist wirklich eine unglaubliche Hartherzigkeit und eine unglaubliche Kälte und Härte, die ihm da in den Äußerungen seiner Mutter, seines Bruders entgegenschlägt, wo man sich fragt, warum eigentlich, lass doch den Pianist werden, ja, also da war eine unglaubliche, was Ludwig sagt, er spürt das unter der Tür hindurchkriechen und die Mutter sagt, er plagt sich so und es kommt so quasi nichts raus. Also jeder in dieser Familie nimmt sich das Recht, Pauls Klavierspiel zu beurteilen, mit einer Kälte, mit einer Härte. Ich habe das interpretiert, dass er quasi gegen ein Familientabu verstoßen hat. Er hätte eben doch Wirtschaftsmensch irgendwie werden sollen oder Jurist oder Beamter vielleicht in einem Ministerium oder so.
Wie ging es ihm denn persönlich? Wie ging es ihm und was glaubst du, war er dann persönlich für eine Figur? Hat er sich davon gelöst und ist selbstbewusst geblieben?
Ja, er hat sich früh absentiert. Er hat früh eine Wohnung gehabt in Wien. Ich weiß nicht genau, wo das war, aber er hat früh nicht mehr im Familienpalais in der Argentinierstraße gewohnt. Er hat sich sehr schnell seine eigene Welt gebaut. Mit Recht. Er hat sich dann nichts mehr sagen lassen. Er hat dann Schülerinnen gehabt am Konservatorium und hat eine Schülerin dort verführt. Heute wäre das alles strafbar. Und die war damals 14 oder 15 und die war dann schwanger von ihm, aber er steht zu ihr. Und er nimmt sie mit in die Emigration. Es gibt auch eine Geschichte, dass er eine Freundin hat, die eine Abtreibung wohl hatte. Und das wird dann in der Familie, also auch in diesem Ton, der zwischen Hartherzigkeit und Noblesse changiert, ja. Also wir haben das gelöst mit der, oder so schreibt dann eine Schwester. Also frauenfreundlich oder menschenlieb oder was war das nicht. Aber er zieht das durch und kommt dann, glaube ich, noch mehr zu Besuch in die Argentinierstraße und ist dann eben auch der Einzige, der in dieser Familie sagt, diese Kollaboration, ich sage jetzt ganz bewusst dieses harte Wort, also dieses Ausschnapsen mit den Nazi-Behörden, dass wir uns einen nicht jüdischen Großvater sozusagen erkaufen.
Mit 1,8 Millionen.
Mit einem enormen Vermögen.
Diesen Mischlingsstatus, ja, den erlaubt hat, nicht verfolgt und nicht abtransportiert zu werden.
Genau, und zwar nicht mehr. Er hat ihnen erlaubt zu überleben, nicht abtransportiert zu werden. Das ist genau das. Aber alles andere, sie mussten in den Hinterhof ziehen des Wittgenstein-Palais. Sie haben alle ihre öffentlichen Funktionen, auch wenn sie ehrenamtlich waren, haben sie total verloren. Ja? Der Ludwig hat gut reden, der hatte schon die britische Staatsbürgerschaft in der Tasche, die Margaret hatte die amerikanische. Und die Schwestern, die in Wien blieben, die sind quasi im Hinterhof und vorne war eine SS-Behörde, was gar nicht in den Wiener Adressbüchern vermerkt war. Der vierte Bezirk, wo sie gewohnt haben, war eine Zentrale der SS-Behörden, der geheimen SS-Behörden. Ja? Da haben die gewohnt, das haben die überstehen müssen. Also es war mit dem Freikauf unglaublich wenig gewonnen.
Und warum ist er der Einzige, der geht? Also so eine Familie hat ja auch einen gewissen, es ist zwar keine Adelsfamilie, aber so einen gewissen, eine Vorstellung von ihrer Bedeutung vielleicht auch. Warum ist Paul der Einzige, der ziemlich direkt nach dem Anschluss Österreichs dann über die Schweiz in die USA geht?
Ja, also der Paul will, also eine Erklärung ist für mich, er will sichtbar sein. Ja, und das konnte er in Wien nicht mehr, selbst wenn er überlebt hätte in irgendeinem Hinterhof. Aber er hätte aus den Funktionen des Lehrens austreten müssen, er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr unterrichten dürfen oder nur mehr jüdische Schüler und dann gab es ja keine mehr in Wien. Die wurden ja abtransportiert und Konzerte hätte er schon gar nicht mehr spielen können oder Aufnahmen. Also seine Sichtbarkeit, Aufträge, dass er Gäste hat, dass er bewirtet, er will sichtbar sein. Er hat, glaube ich, auch mit der Familie nichts mehr zu tun, mit seinen Geschwistern.
Aber kann man sagen, du sagst, er ist großzügig gewesen, hatte auch weiter gelehrt in den USA, komponiert?
Ja, er hat unterrichtet weiter, er hat Schüler weiter, er hat ein Studio gehabt am Hudson River und hat also nur am Wochenende seine Familie besucht. Er sucht sich auch dort wieder einen Freiraum. Ich glaube, das ist auch sein Leben. Er sucht sich Freiräume, er baut sich eigene Welten, eigene Häuser und er hat so wahnsinnig viel Geld. Dieses Erbe war so riesengroß.
Der Korngold ist ja auch nach Amerika emigriert als jüdischer Komponist. Und vielleicht kommen wir
viel früher,
ja. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz auf das Stück zurück. Es ist ja 1930, hat er das geschrieben. Und es ist sehr, du sagst, Korngold war da schon lange kein Modernisierer mehr, er hat sich auch der tonalen Tonsprache bedient. Es ist sehr filmisch, schon da. Und der Erich Wolfgang Korngold hat ja später einen Oscar auch gekriegt für seine Filmmusik, für den Robin Hood-Film. Ist das diese jüdische Tradition, Kurt Weill hat es ja auch gemacht, was ist das, hast du da eine Ahnung, was das für eine stilistische Eigenschaft ist, dass die Sachen schon damals sehr filmähnlich klangen in den 30er Jahren?
Also ich glaube, der Korngold und viele andere Exilanten, der Franz Mittler, der Weigel, der Zeisel, der Toch, zeigen, dass es eine sanfte Entwicklung von einer Romantik, Spätromantik, wie immer man es nennt, hin zu einer Erweiterung der Tonalität, zu einem neuen Zeitjargon gibt, der sich jetzt weiterentwickelt dann eben auch zu Schwärzig, Zickern, H.K. Gruber, der jetzt im 21. Jahrhundert noch viel mehr en vogue wird. Wenn ich Larcher mir anhöre in Österreich, aber auch Moritz Eggert in Deutschland. Also es gibt eine sanfte Veränderung, Erweiterung der Tonalität und in denen stehen die. Also es ist nicht so, wie uns eine Zeit lang gelehrt wurde. Es konnte nicht mehr weitergehen, die Musikgeschichte.
Da gibt's entweder die Revisionisten oder der große Bruch. Genau.
Ja. Und dann haben wir alle nur mehr 12-tönig komponiert. Also so war es sicher nicht. Und es wurde ja auch gar nicht lange und nicht viel 12-tönig komponiert. Und also der Korngold steht in dieser sanften Veränderung. Die Filmmusik, es spricht natürlich für den Korngold, dass er für dieses Filmidiom eine gute Sprache finden konnte, eine originäre, qualitätvolle, zeitgemäße Filmsprache. Übrigens als Tipp an die Hörer und Hörerinnen, das Mendelssohn-Arrangement für den Sommernachtstraum mit dem Film von Max Reinhardt, Midsummer Night's Dream, die ist überhaupt eine Wucht. Also Mendelssohn so genial noch einmal zu arrangieren. Also das ist ja, der Korngold, der konnte schon sehr viel. Und es ist halt, es ist singbar, es ist sanglich, es ist ja auch ein Lied. Ein Satz ist ja auch ein Lied. Er findet eine Tonsprache, die sanglich bleibt. Und ich würde trotzdem nicht sagen Retro, da würde man ihn, glaube ich,
Unrecht. Es blüht irgendwie in alle Richtungen auf,
es
oder?
Es blüht, ja, schön.
So. Einen besonderen Hörreiz oder auch einen ästhetischen Reiz in diesen Stücken, wo man weiß, es spielt nur eine Hand? Ist da was Besonderes in diesem Klavierspiel? Ich nehme jetzt mal nicht vorweg, was mir für Ideen kam. Wie fühlt sich das für dich an? Wie hört sich das für dich an?
Ja, es ist einmal tiefer, also es fängt immer viel tiefer an oder er greift tiefer hinein, also er nützt die tiefen Tasten, weil die linke Hand natürlich auf dem Platz ist. Ich höre da schon mehr. Ich höre mehr Arpeggi, die er mit Pedal dann verbindet. Ja, natürlich erzwingt diese Einschränkung auf die linke Hand eine andere Kompositionsmethode oder andere Strukturen der Komposition.
Mir kommt das vor, als ob wenn zwei Hände spielen, dann gibt es eigentlich immer so eine Balance, das ist ein guter Anschluss an die letzte Folge, da hatten wir von Xenakis ein frühes Stück, die Blitzia, doppelte Balance. Was aber auch immer ein bisschen, also jetzt, ich habe das Gefühl, die linke Hand ist halt an sich kompakter und dadurch beweglicher. Es ist mehr so dieses bewegliche Wesen, wenn nur eine Hand spielt und hat nicht so sehr dieses...
Also es ist viel besser, die rechte Hand zu verlieren als die linke als Pianist. Man kann mit der linken viel mehr machen. Und der Albert Sassmann, der auch viel geschrieben hat über linkshändige Klaviermusik, der sagt, diese Einschränkung ist auch eine Chance. Also Stravinsky sagt irgendwie, Kunst ist Auswahl. Jeder Komponist macht sich einen beschränkenden Raum und Rahmen. Und in dem ist dann auch wiederum eine neue Kreativität möglich. Ja, es ist eine Einschränkung, die nicht weniger, sondern eine künstlerische, fördernde, förderliche Einschränkung. Ja, Beweglichkeit, der Daumen ist innen, das ist natürlich angenehmer. Und die Spannweite bleibt.
Die Basis ist irgendwie da, weil die linke Hand ja immer die Basis bildet, im Bass.
Ja, die Basis ist da. Sie sitzen ein bisschen anders, sie sitzen ein bisschen weiter. Sie sitzen nicht so mittig, wenn man ihnen zuschaut. Sie rücken das Klavierstockerl ein bisschen hinauf. Also sie sitzen ein bisschen anders. Aber ja, die Musik ist, also ich wäre wirklich gespannt, wer hört sofort, dass es nur eine Hand ist. Ja.
Irene Suchy, das war wahnsinnig interessant. Vielen Dank, dass du bei uns warst diese Woche bei Henry.
Vielen Dank auch und viel Freude beim Hören von Korngold.
Ja, viel Spaß beim Hören von Korngold. Und Korngold könnt ihr hören in der eigenen kostenlosen App von Henry. Die gibt es für iOS und Android. Nicht nur mit der Musik zum Podcast, sondern auch noch mit weiterem Begleitmaterial. Also für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Danke an die Musikerinnen Elfa Run, Christine Stottier, Tobias Feldmann, Adam Krzeszowiec und Matthias Halvorsen. Danke an Irene Suchy für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Tobias Ruderer, Fun Verlag.